Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Seit vielen Jahren lese ich in meiner persönlichen, wie man das so schön nennt, stillen Zeit, also so die Zeit, die ich mir am Morgen nehme für Gott, ganz bewusst. Und ich lese in dieser Zeit seit einigen, vielen Jahren jetzt durch die Bibel durch. Einfach so, ein Kapitel nacheinander. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt da durchgekommen bin, ein paar Mal waren es schon. Aber immer wieder entdecke ich Schätze darin, die ich bisher ganz übersehen hatte. Frage, habe ich das schon mal gelesen? Ich weiß ja, ich habe es schon mehrfach gelesen, ja, aber spannend. Und natürlich begegne ich auch vielen Stellen, die mir schon beim letzten Lesen viel zu sagen hatte. Manchmal ist es interessant zu sehen, was ich dann so an den Rand geschrieben habe. So mit Daten manchmal. Ich weiß dann gar nicht mehr, was da war. Ich weiß nur, es war offenbar ganz wichtig, eine Zeit, wo dieser Text mir nahe gekommen ist, mir persönlich wichtig geworden ist. Da gibt es auch immer wieder Verse, naja, die kenne ich natürlich gut, manchmal auswendig, aber wenn ich sie lese in einer speziellen Situation, dann ist das, als ob so ein Vers, ja, kannst du nicht anders sagen, aufleuchtet. Als ob mir bewusst wird, hey, das ist jetzt gerade für dich. Manchmal sprechen sie genau in eine Situation hinein, diese Verse. Ein andermal ist es einfach eine Aussage, die mir so wichtig ist, dass ich mich mit ihr länger beschäftigen möchte. Ich habe mal einen bestimmten Psalm über einen längeren Zeitraum, ich glaube ein ganzes Jahr lang, immer wieder gelesen, in unterschiedlichen Übersetzungen und so. Oder monatelang, ich weiß nicht mehr. Im letzten Jahr waren es einige Verse aus Psalm 62. Ich habe sie irgendwann Anfang letzten Jahres gelesen, also so muss es um die Zeit vor einem Jahr gewesen sein, vielleicht im Januar. Und mir waren diese Aussagen in diesen Versen so wichtig, dass ich gesagt habe, das ist für mich so eine Art Motto für 2023. Das habe ich mir auch so an den Rand geschrieben, für 2023 steht da. Und dann gehörten diese Verse in meine tägliche stille Zeit mit Gott. Wenn ich meinen Abschnitt für den Tag gelesen hatte, habe ich immer noch einmal diese Verse gelesen, oft mal wie so ein Gebet auch. Und das ganz Spannende dabei ist, nicht jedes Mal, aber immer wieder passierte es, dass dann eine Aussage aus diesem Abschnitt heraus mir so ganz neu aufging oder wieder bewusst wurde oder ganz aktuell geworden ist. Und ich lese uns mal den Abschnitt aus Psalm 62, der für mich so wichtig geworden war. Aber sei nur stille zu Gott, denn meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Ich möchte euch heute Morgen vier kurze Gedanken zu diesen Versen weitergeben. Stehen alle unter der Überschrift, warte auf Gott. Ein Gedanke hat mich immer wieder besonders angesprochen aus diesen Versen heraus und das ist, er ist meine Hoffnung. Wörtlich übersetzt lautet der Vers 6, für wahr, warte ruhig auf Gott, meine Seele. Denn von ihm her kommt meine Hoffnung. David, der diesen Psalm geschrieben hat, fordert sich sozusagen selbst auf, ruhig und still auf Gott zu warten. Er sagt, meine Seele. Die Seele, das ist im Alten Testament nicht etwas, was der Mensch in sich hat irgendwie. Das denken wir manchmal, ja. Der Mensch hat eine Seele. Wir denken dann oft auch, ja, das sei dieser ewige Wesenskern, der im Menschen ist, diese ewige Seele oder wie auch immer, das Eigentliche im Menschen. Aber das ist griechische Philosophie, nicht Bibel, diese Vorstellung. In der Bibel wird das Wort, das im hebräischen Text für Seele steht, ganz anders gefüllt. Auch Tiere haben eine Seele. Das heißt, kann ich am Anfang nicht nur vom Menschen, so wurde der Mensch eine lebendige Seele, sondern auch von den Tieren, dass sie eine lebendige Seele geworden sind. Und nicht bekommen haben, ja, sondern geworden sind. Also was ist damit gemeint? Die Grundbedeutung dieses Wortes Seele, die Grundbedeutung ist eigentlich Kehle. Klingt im Deutschen tatsächlich so ähnlich, ist im Hebräischen das gleiche Wort. Die Kehle. Also das Organ des menschlichen Körpers, das für unser Leben absolut unerlässlich ist. Durch unsere Kehle nehmen wir ja Nahrung auf. Wir atmen und wir trinken. Also wenn man uns die Kehle zuhalten würde, dann sterben wir. Die Seele, das ist nicht etwas, was der Mensch hat, sondern es ist eine besondere Art und Weise, den Menschen zu betrachten. Es ist der Mensch, der ständig darauf angewiesen ist, versorgt zu werden, weil sein Leben sonst gefährdet ist. Und es gilt für Mensch wie für Tiere. Ja, wenn die nichts zu fressen kriegen, sterben die auch. Und deswegen wird das Wort auch für das menschliche Leben selbst benutzt. Es gibt viele Stellen im Alten Testament, wo dieses hebräische Wort auch in den meisten deutschen Übersetzungen nicht mit Seele übersetzt wird, sondern mit Leben. Wenn es hier heißt, warte ruhig auf Gott, meine Seele, dann ist genau das gemeint. Erwarte von Gott, dass er dich mit dem versorgt, was du wirklich brauchst. Dass er dir das gibt, was für dein Leben entscheidend wichtig ist. Dein tägliches Brot, um es mit dem Vaterunser zu sagen. Luthers Übersetzung, sei nur stille zu Gott, ist da eigentlich eine wirklich gute Übertragung dieser Aussage. Lass Gott ruhig machen. Er versorgt und erhält dein Leben. Warte auf Gott. Das ist Davids Aufforderung. Es gab im letzten Jahr eine Reihe von unterschiedlichen Situationen, wo mir das persönlich ganz wichtig geworden ist. Situationen, in denen ich nicht wusste, wie es weitergehen soll, was ich machen kann, wie ich ein bestimmtes Problem lösen kann. Das dann manchmal oder öfter ist mir passiert in so Situationen, dass mir so ein Teilsatz aus dem alten Lied Befiehl du deine Wege immer durch den Kopf ging. Und ich wusste gar nicht warum. Dieser Teilsatz war, dass du dich wundern wirst. Kennt ihr das? Dass du dich, in dem alten Lied, ne? Dass Gott es machen wird, so dass du dich wundern wirst. Und das war dann, als ob Gott mir sagen würde, lass mich doch mal machen. Am Ende wirst du dich wundern, was ich kann. Und was ich tue, dadurch waren die Probleme natürlich noch nicht gelöst. Aber es hat mich selber ruhiger gemacht. Lass Gott mal machen. Er macht das schon. Und es hat mir Hoffnung gegeben, auch wenn sich an der Situation noch gar nichts geändert hatte. Und das ist ja die zweite Hälfte dieses Verses. Denn von ihm her kommt oder ist meine Hoffnung. Das mit der Hoffnung ist ja so eine Sache. Wir kennen alle eine Reihe Sprichwörter darum. Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Ne? So. Weil wir wissen, Hoffnung ist vergänglich. Eigentlich ist sie wichtig für uns Menschen, aber vergänglich. Ich habe vor einiger Zeit, schon eine ganze Zeit her, ein kleines Gedicht des schweizerischen Dichters Heinrich Leuthold gefunden, den ich sonst nicht kenne, wo ich nicht weiß, wer das eigentlich ist, über die Hoffnung. Und zwar steht da, sagt er, zwischen dem Elend und dem Glücke gähnt eine tiefe Kluft. Die Hoffnung schlägt darüber die Brücke, aber sie hängt in der Luft. Ich habe jetzt keine Brücke gefunden, die in der Luft hängt. Ich habe mal ein Bild genommen von einer Brücke, die einfach irgendwo aufhört. Ja, diese Brücke zwischen Elend und Glück wird von der Hoffnung überbrückt, aber die Hoffnung selber hat keine Basis, sie hängt in der Luft. Ich muss immer wieder an eine Situation denken, die habe ich vor vielen, vielen Jahren in Argentinien erlebt. Wir haben ja auch ein neues Leben, auch ein neues Leben Südamerika, eine Arbeit in Argentinien. Ach übrigens, ich habe ein paar neues Leben Zeitschriften und Informationsmaterialien mitgebracht. Ab und zu muss ich ja mal einen Werbeblock einschieben. Ne? Also dürft ihr gerne alles mitnehmen, was da draußen liegt. Also wir haben von der Arbeit Südamerika habe ich jetzt nichts dabei, aber kann ich euch jederzeit gerne mitbringen. Und ich war mit Erich und Selma Würfel, das sind unsere Mitarbeiter, in Argentinien unterwegs in einem Armenviertel. Mir begegneten Menschen, die waren völlig verdreckt. Ich kam in Hütten, in denen das wenige Hab und Gut zwischen Müll und Dreck lag. Und hinter dem Haus wieder nur Müll, weil die Menschen davon lebten. Sie sammelten den Müll der wohlhabenden Argentinier ein. Hier, das ist auf einer Müllhalde gemacht, ja, wo die Menschen versuchen, Sachen herauszufinden. Aber so ähnlich sah es da auch aus. Dinge, die man vielleicht zu Geld machen kann, Dinge, die man noch essen kann. Und den Rest, den man nicht mehr gebrauchte, den ließ man hinterm Haus einfach liegen. Der wurde nicht weggeräumt, der blieb einfach, wo er war. Hier und da spielten Kinder zwischen dem Müll. Hier und da mal ein Schwein, das nach Resten suchte, mit denen es sich ernähren konnte. Das hat mich total schockiert, muss ich sagen. Das zu sehen hat mein Verständnis von Armut sehr geändert. Ich bin immer allergisch mittlerweile, wenn ich von Armut in Deutschland höre. Das ist immer nur relativ. Das ist immer nur relativ. Sowas, das ist Armut. Was mich besonders schockiert hat, waren die dreckigen und verlausten Kinder. Und das Tragische daran, an der Situation, wo ich da war, an diesem Ort, an dieser Stelle, man hätte nur wenige hundert Meter gehen müssen bis zum Ufer des Uruguay. Das ist ein großer Fluss zwischen Argentinien und Uruguay, deswegen heißt er ja auch so, Uruguay. Und da hätte man sich doch sauber waschen können. Was die Leute stattdessen machten, war, in dem Haus ging so ein bisschen den Hügel runter, unten ein Loch graben und eine rostige Tonne mit Löchern in den Seiten da reinlegen, damit das Sickerwasser da reinholen. Da holten die ihr Wasser her. Und der ganze Müll oben drüber war. Wir haben über diese Situation gesprochen und dann sagte Selma Würfel, die Frau von dem Erich, einen Satz, den habe ich seither nicht mehr vergessen. Er sagte, das Schlimmste ist nicht die Armut, das Schlimmste ist die Hoffnungslosigkeit. Warum soll man sich denn waschen? Wozu soll man die Hütte sauber halten? Wenn es doch sowieso keine Hoffnung gibt, aus diesem Elend jemals rauszukommen. Wenn man sich für eine Arbeitsstelle bewirbt und seine Adresse im Armenviertel angeben muss, kann man den Job schon gleich vergessen. Wird man nicht angenommen. Es gibt keine Hoffnung auf Veränderung. Hoffnungslosigkeit. Wenig später waren wir in einem anderen der Armenviertel, in einer Gemeinde. Sie hatten in den vergangenen Monaten und Jahren angefangen, ein Gemeindehaus zu bauen. Es standen bisher nur die Wände da, Dach war noch nicht drauf. Also Musikanlage war schon da, aber Dach noch nicht. Ja. Wenn man im Armenviertel wohnt, hat man immer nicht viel Geld für sich selbst und sicher noch weniger, was man in der Gemeinde investieren kann. Aber es wurde nach und nach gemacht. Ich glaube, sie hatten schon einen Teil der Dachziegel auf der Seite liegen. Und hier traf ich auf Menschen, die wohnten genauso in einem Armenviertel wie die anderen auch. Aber die waren sauber, die waren fröhlich. Das war eine völlig andere Situation. Warum? Hatten sie denn eine Chance, einmal aus diesem Armenviertel rauszukommen? Anders als die anderen? Nee, auch nicht. Aber sie hatten eine Hoffnung. Eine Hoffnung, wie David hier sagt, von Gott kommt. Die in Gott gegründet ist. Und diese Hoffnung veränderte alles. Die Menschen wussten, dass sie von Gott geliebt sind, dass sie auf eine Ewigkeit in Gottes Nähe und Gegenwart warteten. Eine Ewigkeit ohne Not und Elend, Krankheit und Tod, haben wir eben ein Lied gesungen. War nicht geplant, dass es um Ewigkeit ging, dem Lied, aber Gott plant ja auch manchmal. Wisst ihr, dieser Ausblick auf die Ewigkeit war für diese Menschen nicht, wie man manchmal sagt, so, ja, Vertröstung auf das Jenseits. Das war das nicht. Es war wirklich Hoffnung, es war wirklich Trost und es gab ihnen Mut für den Alltag, fürs Jetzt, fürs Hier und Jetzt. Das war nicht, ja, irgendwann mal wird es alles besser, jetzt lass uns einfach irgendwie sehen, dass wir über die Runden kommen. Nein, das verändert ihren Alltag. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Gott will uns Hoffnung geben. Nicht diese unsichere Sache, diese Brücke, die in der Luft hängt, sondern eine Hoffnung, die in der Ewigkeit verankert ist. In Gott selbst. Und ich meine damit bewusst nicht einfach die Hoffnung darauf, dass schon alles irgendwie gut werden wird. So, diese Poesie-Alpenhoffnung. Sie aber den kennt immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr. Ne? Kommt von irgendwo ein Lichtlein her. So ein Blödsinn, ja. Nein, hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um die Gewissheit, von dem Gott geliebt zu werden und gehalten zu werden, der über aller Not und allem Elend dieser Welt steht. Und der uns deshalb nie loslässt. Der nächste Gedanke, mein Fels. Zweimal in diesen Versen nennt David Gott seinen Felsen. In Vers 8 schreibt er, der Fels meiner Stärke. Das Wort, das für Fels benutzt wird, findet sich in den Psalmen sehr häufig als ein Bild für Gott und seine Zuverlässigkeit. Es meint so diese feste, massive Grundlage, auf der man sicher stehen kann. Es ist damit auch oft der Aspekt eines hohen Berges gemeint, mit einem Zufluchtsort da oben. Das hat David immer wieder erlebt, dass er sich auf Gott felsenfest verlassen konnte, so wie ein massiver Felsblock, der einen sicheren Halt schenkt. Ein starkes Bild, wie ich finde, für Vertrauen und Sicherheit. Gott, so sagt David, Gott, du bist mein starker Fels, auf dem ich getrost stehen kann. Und darum nennt er ihn auch seine Hilfe und seinen sicheren Schutz, denn es geht ja schließlich um Gott. Den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den, über dem niemand steht und gegen den niemand irgendetwas auszurichten vermag. Und wenn dieser allmächtige Schöpfergott an meiner Seite steht, dann kann ich wirklich sicher sein, dieser Fels ist der Fels meiner Stärke, der mir Halt gibt. Um das Bild richtig verstehen zu können, müssen wir uns noch einmal in eine Zeit hineinversetzen, in der Pfeil und Bogen die einzige Waffe war, die auf Entfernung angewandt werden konnte. Vielleicht noch der Speer, aber der kam natürlich längst nicht so weit. Und Pfeil und Bogen, über welche Distanz kann man sie anwenden, welche Höhen können sie überwinden, ich weiß es nicht. Wenn man sich auf einem hohen Berg befindet, da war man jedenfalls sicher vor jedem Feind. Vor allem, wenn da noch eine Burg oder Festungsanlage war, auf der man sein konnte. Da war man absolut sicher. Es gab niemand und nichts, was mir dort auf diesem hohen Felsen und in dieser starken Festungsanlage gefährlich werden kann. In einer Zeit, in der man mit Raketen über viele hunderte Kilometer schießen, mit Bomben, Drohnen und anderen Waffen jedes beliebige Ziel innerhalb kürzester Zeit erreichen kann, ist uns oft gar nicht mehr bewusst, wie viel Schutz diese Vorstellung eines hohen Berges bedeutete für den Menschen damals. Dieser Schutz, das ist Gott für David. Hier kann er sich bergen und auf diesen Schutz kann er vertrauen. In dem Zusammenhang noch ein zweiter Begriff, der auch zweimal in unserem Abschnitt vorkommt. Es ist Gott meine Zuflucht. Ja. Luther übersetzt meine Zuversicht. Das hebräische Wort meint einen Schutzbereich, in dem man sich zurückziehen kann, wo man sicher sein kann. Meine Zuflucht ist bei Gott oder in Gott, heißt es in Vers 8. Und in Vers 9 lesen wir, Gott ist unsere Zuflucht, der Ort, in dem wir uns sicher fühlen können. Dieses Wort kann auch Felsenklüfte beschreiben, in denen man sich verstecken kann, wenn die Feinde kommen. Das hat David ja mehrfach erlebt, als er sich in dieser felsigen Umgebung von Engedi vor Saul in der Höhle versteckt hat. Ja, die Geschichte ist vielleicht bekannt, wo er dann in der Höhle ist und der Saul muss mal auf dem Klo, ja, geht dann in die Höhle da rein. Statt jetzt viel darüber zu sagen, was dieser Begriff bedeutet, möchte ich euch einmal einen kurzen Augenblick Zeit geben, darüber nachzudenken. Und ich habe ein paar Fragen, ich will sie euch jeweils geben und einen kleinen Augenblick Pause lassen, damit ihr darüber nachdenken könnt für euch. Ich frage nichts ab, ja, das ist nur für euch. Keine Angst. Erste Frage ist, was ist zurzeit deine größte Herausforderung, das größte Problem, mit dem du konfrontiert bist? Ich vermute, die meisten müssen nicht lange nachdenken. Das kommt einem schnell. Noch eine Frage. Kann Gott dein Problem lösen? Das ist zunächst mal eine ganz theoretische Frage. Kann er das? Muss man, glaube ich, auch nicht lange drüber nachdenken, wenn er Gott das kann. Ne? Ja, vielleicht sagst du das. Natürlich kann Gott mein Problem lösen, aber ich weiß ja nicht, ob er das will. Nur ob er auch wirklich an meiner Seite steht. Und damit eine letzte Frage, ist eigentlich eine Doppelfrage. Liebt Gott dich? Und woran könntest du Gottes Liebe erkennen? Da habe ich ein bisschen länger Zeit zum Nachdenken. Liebt Gott dich? Und woran könntest du das erkennen, dass Gott dich liebt? solltest du jetzt zu dem Ergebnis gekommen sein. Erstens, ja, Gott liebt mich. Ich meine, er hat ja schließlich seinen einzigen Sohn für mich sterben lassen. Jetzt kommen wir zur Passionszeit wieder. Passt auch. Und zu der zweiten Erkenntnis. Doch, Gott kann jedes Problem lösen. Auch die für mich unlösbar scheinenden Probleme. Dann habe ich eine letzte Frage an dich. Und was hindert dich, Gott wirklich von ganzem Herzen zu vertrauen? Wenn Gott erstens kann, wenn Gott zweitens dich liebt, was hindert dich? Heißt es jetzt, dass alles gut wird? Dass alle Nöte und alle Krankheiten aufhören? Ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht so ist. Und jeder von uns hat es auch schon erlebt. Da haben wir eine bestimmte Situation. Wir haben gebetet und gebetet und gebetet. Und wir haben Gott vertraut. Es ist trotzdem nichts passiert. Kennen wir alle. Was ist da mit der Hoffnung? Was ist da mit dem Felsen und der Zuflucht? Wo wir doch so gebetet haben und auch so geglaubt. Und Gott konnte ja helfen. Er ist ja Gott. Natürlich konnte er. Aber er hat es nicht getan. Liebt er mich etwa nicht? Ich denke, in Situationen, die schwer sind, in denen Gott unverständlich handelt und sein Eingreifen nicht zu sehen ist, haben wir immer zwei Möglichkeiten. Wir können erstens Gott anklagen und nach dem Warum fragen. Uns dabei langsam, aber sicher von ihm entfernen. Oder wir wenden uns ihm zu und suchen seine Nähe und seinen Schutz und seine Liebe. Sagen ihm, was wir alles nicht verstehen. Das hält er schon aus. Und dann laufen wir zu ihm und sagen, danke, dass du mich trotz allem liebst. Denn, und das glaube ich, ist wirklich der Punkt, Gott hat es ein für alle Mal unter Beweis gestellt, dass er dich liebt. Am Kreuz. Das ist der Punkt, der eigentlich die Antwort auf alle Warum-Fragen ist. Die Antwort ist nicht weil, sondern ich liebe dich. Das ist Gottes Antwort auf meine und deine Warum-Frage. Ich liebe dich. Und genau darum geht es auch in diesen Versen aus Psalm 62. David fordert sich selbst auf. Er sagt, meine Seele, er sagt, jetzt lass doch mal, warte doch mal auf Gott. Lass ihn doch mal machen, er ist doch in der Lage, er kann doch, er liebt dich doch. Und wir können noch viel mehr sagen, er liebt dich doch, weil wir vom Kreuz herkommen, das wusste er ja noch gar nicht. Ein letzter Gedanke noch in diesem Text. Er ist meine Ehre. Ich habe diese Aussage lange Zeit nicht verstanden. Ich denke, was macht das hier in dem Zusammenhang? Mein Trost, mein Schutz, oder das verstehe ich ja alles, ja? Mein Fels. Meine Ehre? Dann habe ich mir die Verse vor unserem Text nochmal angeschaut in diesem Psalm. Da beschreibt David die Situation, in die hinein er diese Aussage macht. Er fängt diesen Psalm an mit der Aussage, meine Seele ist stille zu Gott. Nicht sei still, sondern da heißt es, ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Man hat den Eindruck, das ist so die theologische Wahrheit, die er an den Anfang setzt. Das weiß er ja auch alles. Ja, das wissen wir ja auch alles. Wenn wir darüber nachdenken, wissen wir das ja alles. Wir könnten alle erzählen davon, ja, Gott ist allmächtig und er liebt mich. Das wissen wir ja alles. Das ist gar nicht das Problem. Und dann kommt er in den Versen 4 und 5 auf seine Gegner zu sprechen. Menschen, die ihm Böses wollen, die ihm nachstellen, die ihm wünschen, dass er fällt, die sich über ihn lustig machen, die tun, als wären sie fromm, aber sie wünschen ihm das Schlimmste und statt zu segnen, verfluchen sie ihn. Und in diese Situation hinein greift David dieses theologische Bekenntnis vom Anfang des Psalmes wieder auf. Manchmal müssen wir uns an das, was wir wissen, erinnern und uns daran bewusst festmachen. Das macht er hier. Und so wird aus dem meine Seele ist stille zu Gott ein sei nur stille zu Gott. David beschließt, sich ganz auf Gott auszurichten, alles von ihm zu erwarten, denn er ist ja sein Fels, seine Rettung, sein Zufluchtsort. Ich glaube, manchmal müssen wir uns ganz bewusst dazu entschließen, dass wovon wir theoretisch, theologisch überzeugt sind, auch wirklich zu glauben. Sei nur stille zu Gott, meine Seele. Und dieser Gott ist auch Davids Ehre. Weil das ist es ja, was diese Feinde Davids wollen. Sie wollen ihn klein machen. Sie wollen ihn demütigen. Sie wollen, dass er fällt. Aber es kann nicht gelingen, weil Davids Ehre an einem absolut sicheren Ort ist, nämlich in Gott. Gott hat David erwählt. Er hat ihn zum König gemacht. Und er erhält ihn in seinem Königsein. David weiß, Menschen können mir eigentlich nichts antun. Sie können meine Ehre nicht ankratzen, weil meine Ehre in Gott liegt und da ist sie absolut sicher. Was tun wir nicht alles um unsere Ehre willen? Wie beleidigt können wir sein, wenn man uns übersieht oder unsere Ehre ankratzt? Bevor ich Dozent wurde, war ich 6 Jahre lang Pastor in einer kleinen Gemeinde im Ruhrgebiet. Da gab es ein Gemeindeglied, das habe ich sehr schnell gelernt. Da musste ich aufpassen. Ich durfte ihn auf keinen Fall am Sonntagmorgen ganz bewusst und ausdrücklich zu begrüßen vergessen. Also nur vorbeizugehen und guten Morgen zu sagen, das war schon vorbei. Dann war der schon stinksauer. Wenn ich ihn ganz vergessen hatte, musste ich mich schwer entschuldigen hinterher. Er nahm das sehr persönlich, wenn man ihn irgendwie vergaß oder übersah. Ich kann das erzählen, weil ja keiner den kennt, ja. Ich weiß, er lebt doch, glaube ich, nicht mehr. Wenn meine Ehre in Gott liegt, dann kann es mir eigentlich nichts mehr ausmachen, wenn ich übersehen werde. Natürlich tut es noch weh, das will ich ja gar nicht sagen. Ja, natürlich tut das noch weh. Aber meine Ehre kratzt das nicht mehr an. Denn die ist sicher. Die ist bei Gott. Ich bin sein Kind. Ich bin Sohn oder Tochter des lebendigen Gottes. Ja, hallo? Was Höheres gibt es doch gar nicht. Und wenn ich mir das bewusst mache, ist es doch eigentlich völlig egal, ob mich mein Nachbar gerade eben gegrüßt hat oder nicht. Ich bin Kind Gottes. Das ist meine Ehre. Gott ist unsere Hoffnung, unser Fels, unsere Zuflucht und unsere Ehre. Und bei diesem Gott dürfen wir geborgen sein. Dazu hat er seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt geschickt, hat den Mensch werden lassen. Und Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben, damit wir zu Gott kommen, damit er unser Vater im Himmel werden kann. Das hat Gott für dich getan. Das Kreuz ist die letzte und absolute Bestätigung. Gott ist unsere Rettung. Bei ihm können wir für Zeit und Ewigkeit geborgen sein. Er gibt uns Hoffnung für dieses Leben und für die Ewigkeit. Unsere Ehre liegt darin, dass wir durch Jesus Christus Königskinder geworden sind, Kinder des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Und deswegen können wir mit David sagen, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Amen.